Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Staffel Jüdische Frauen zwischen Wohlfahrt und Widerstand unseres Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, der wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden ist. Nach dem Jüdischen Frauenbund, den uns Sabine Toppe in der ersten Folge vorgestellt hat, und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, also der ZWST, deren Geschichte Sabine Hering in der Aprilfolge erläutert hat, soll heute mit der komplexen Geschichte jüdischer Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft ein ganz anderes Thema in den Mittelpunkt gerückt werden, in dem sich sowohl der Kampf um rechtliche Gleichstellung auf mehreren Ebenen als auch die Geschichte einer mühevollen akademischen Etablierung spiegelt. Und wir freuen uns, dafür eine Gesprächspartnerin gewonnen zu haben, die auf diesem Gebiet Grundlagenforschung betrieben und zahlreiche Publikationen vorgelegt hat. Bevor wir aber unseren heutigen Gast vorstellen dürfen, möchten wir ganz kurz noch sagen, wer wir sind.
Ich bin Anna Dorothea Ludewig, Literaturwissenschaftlerin am Moses Mendelssohn Zentrum.
Und ich bin Lutz Fiedler, Historiker am Moses Mendelssohn Zentrum.
Und als Gesprächspartnerin dürfen wir nun Simone Ladwig Winters begrüßen. Sie studierte an der Freien Universität Berlin, wo sie mit einer Dissertation über die sogenannte Arisierung des Warenhauses Wertheim promoviert wurde. Als freie Autorin und Wissenschaftlerin beschäftigt sie sich insbesondere mit der deutsch-jüdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, schwerpunktmäßig mit der rassistischen Verfolgung während der NS-Zeit. Grundlegend sind ihre Publikationen über die Verfolgung von Juristinnen und Juristen jüdischer Herkunft im Dritten Reich. Ihr Buch Anwalt ohne Recht ist seit 1998 in mehreren Auflagen erschienen. Simone Ladwig Winters ist auch als Kuratorin tätig, unter anderem für die Dauerausstellung Wir waren Nachbarn, Biografien jüdischer Zeitzeugen, die im Rathaus Berlin-Schöneberg zu sehen ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Ladwig Winters.
Hallo.
Ja, ich würde jetzt gleich mit der ersten Frage einsteigen, weil Sie sich doch in Ihren vielen Publikationen mit zahlreichen jüdischen Juristen des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben. Am Beispiel von Ernst Fraenkel einmal sogar in Form einer Biografie. Und daran knüpft sich die Frage an, was sie dazu gebracht hat, sich mit ihrer 2016 erschienenen Monographie Das Ende eines Aufbruchs, jüdische Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft nach 1933, Minderheitenerfahrung und weibliche Diskriminierung nun eben explizit den Frauen zuzuwenden.
Ja, schlicht und ergreifend, Diskriminierung hat mich immer interessiert und dann natürlich auch noch diese rassistische Diskriminierung unter den Nationalsozialisten. Und da stellt sich dann natürlich irgendwann die spannende Frage, aus welchen Gründen das jeweils dann erfolgt ist und auch im Vorgriff, wie hat sich das für Frauen dann noch mal besonders dargestellt? Also wenn sie sowohl als Jüdinnen ausgegrenzt worden sind und als Frauen. Und war das wirklich etwas ganz Neues nach 33? Wie hat sich das nach 45 entwickelt? Da habe ich ja auch noch einen Blick mit drauf geworfen. Aber tatsächlich schon beginnend, wie entwickelte sich die Situation auch schon vor 33 für Frauen spezifisch? Und warum? Ja, das sind natürlich immer so Anliegen. Man merkt während der Forschung immer, dass es da noch ein Desiderat gibt und widmet sich dann diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Ich würde daran vielleicht direkt anschließen, also auch, um nochmal auf die Zeit vor 1933 einzugehen. Sie machen ja in Ihrem Buch deutlich, dass Frauen generell erst seit 1922 die Möglichkeit hatten, sich als Juristin in der Weimarer Republik zu betätigen. Vorher zwar schon das Studium der Rechtswissenschaft wahrnehmen konnten und mit Promotion abschließen, aber dann ein weiterer beruflicher Weg als Juristin war ihnen versperrt. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Möglichkeiten hatten denn Frauen generell, die diesen Studiengang gewählt haben und mit einer Promotion abgeschlossen haben, vorher, vor 1922.
Also sie durfte dann ab 1919 mit Einsätzen der Weimarer Republik das erste Staatsexamen ablegen, aber auch das war ja noch keine Befähigung zum Richteramt, also was ein Volljurist haben muss. Und man muss natürlich auch noch mit die Zeit berücksichtigen. Der Erste Weltkrieg, von dem man damals noch nicht wusste, dass es der erste sein würde, hatte stattgefunden. Und in der Zeit hatten Frauen schon sehr, sehr viele juristische Aufgaben übernommen, die ihnen bis dahin verschlossen geblieben sind. Sie haben also teilweise in militärischen oder Zivilverwaltungen sogar juristische Aufgaben übernommen. Sie haben natürlich auch in Wohlfahrtsstellen gearbeitet. Sie haben in Rechtsberatungsstellen gearbeitet. Und sie haben tatsächlich teilweise die Aufgaben der Männer, die einfach im Krieg eingesetzt waren, übernommen, ohne dass sie dafür die formale Qualifikation hatten. Und so ergab es sich dann, dass halt mit Ende des Krieges, die Männer kamen dann aus dem Krieg zurück, diese Positionen aufgegeben werden mussten und sie sich neu orientieren mussten. In verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Versicherungen, gab es dann schon Betätigungsfelder, aber insgesamt stellte sich dann die Situation im Nachkriegsende teilweise für die einzelnen Frauen sehr schwierig dar. Und deswegen war natürlich der Druck auch nochmal von Seiten der Frauen auch erhöht worden, dass sie nun endlich zu einem Abschluss als Volljuristin gelangen wollten.
Ja, um da gleich nochmal einzuhaken, auch für diejenigen, denen die juristische Ausbildung, die ja zweistufig verläuft, vielleicht nicht ganz vertraut ist. Also das Studium wird ja mit dem ersten Staatsexamen geschlossen und dann folgt ja die Referendarsausbildung, die dann mit dem zweiten Staatsexamen irgendwann eben abgeschlossen wird. Und wo genau lag jetzt sozusagen das Zulassungsproblem für Frauen zum zweiten Staatsexamen? Wer blockierte da? Das würde mich interessieren.
Das ist ein schlichter Grund. Die Männer wollten nicht die Konkurrenz haben, haben Frauen auch als unfähig erachtet. Also es gibt sehr schöne Protokolle aus den Reichstagsdiskussionen, aber auch schon innerhalb des Deutschen Juristentages. Also die große Institution, die sich auch mit allgemeinen Fragen beschäftigt hat. Und da haben Männer schlicht und ergreifend erklärt, dass Frauen immer eine gewisse Zeit im Monat haben, wo sie nicht irgendwie richtig bei Verstand sind. Das wurde in aller Offenheit so dargestellt. Und von daher wurden Frauen als teilweise unzurechnungsfähig verstanden. Und der Hintergrund wird aber sicherlich gewesen sein, dass man diese Konkurrenz gar nicht wollte.
Ja, das wirft ja unmittelbar die Frage auf, wie es eigentlich dann 1922 dazu gekommen ist, dass sich etwas verändert hat, also dass vielleicht ja eine politische Auseinandersetzung oder ein politisches Engagement ja zum Erfolg geführt hat. Und das, oder? Also Sie.
Ja, das war teilweise auch, musste genau abgepasst werden bei den einzelnen Sitzungen, wann man bestimmte Abstimmungen stattfinden ließ. Und die Sozialdemokraten insbesondere waren da auch ganz stark und natürlich insgesamt die politische Linke stark dafür, dass Frauen halt eben die gleichen Rechte zugestanden wurden wie den Männern, was natürlich auch ein verfassungsmäßiges Problem dargestellt hätte. Man kann nicht einerseits in der Verfassung sagen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dann ihnen bestimmte Rechte nicht mehr zugestehen, ja.
Und gleichzeitig parallel zu dieser Frage der Gleichberechtigung oder des Rings um Gleichberechtigung fokussieren Sie ja auf jüdische Juristinnen oder Juristinnen jüdischer Herkunft und auch vielleicht mit dem Blick darauf, dass es verhältnismäßig viele Jüdinnen gab, die in den Beruf der Juristin gehen wollten. Und es wirft natürlich die Frage auf, welche Motive es dafür gab, sich diesem Beruf zuzuwenden und vielleicht auch, wer wesentliche Protagonistinnen oder Akteurinnen waren, über die wir sprechen sollten, die wir hier in den Blick nehmen sollten.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Als Minderheit waren jüdische Menschen immer interessiert zu gucken, wie können wir uns in einem Rechtssystem, das ist jetzt irgendwie unabhängig vom deutschen Nationalstaat zu sehen, das gilt auch für andere Gesellschaften in der Welt, wie können wir uns in einem bestimmten Rechtssystem arrangieren? Wo müssen wir uns positionieren auch? Und natürlich gleichzeitig die Erfahrung als Kollektiv auch von Flucht und Vertreibung. Und dabei ist natürlich Bildung ein transportables Gut und deswegen war eine juristische Bildung auch immer angestrebt. Und das war im 19. Jahrhundert für Männer zum Beispiel genauso jüdische Männer ein Problem, dass sie nicht an die juristischen Fakultäten gelangen konnten, dass sie da nicht zugelassen wurden. Und im Laufe der Zeit wurde das dann auch zugestanden. Und gleichzeitig hat es sich dann so entwickelt, dass natürlich auch Frauen in jüdischen Familien, wenn insbesondere die Väter halt eben Juristen waren, sie sich mit diesem Metier beschäftigt haben. Und da waren auch jüdische Väter offener dafür, ihren Töchtern diese Bildung zuzugestehen. Und es lässt sich in ganz vielen Familien nachvollziehen, dass halt eben die Frauen Juristinnen werden wollten, wenn der Vater bereits Jurist war. Und da kommt dann noch ein weiteres Problem hinzu, dass jüdischen Mädchen, oder nicht jüdischen, sondern Mädchen und Frauen insgesamt auch nicht die allgemeine Hochschulreife zugestanden wurde. Auch das wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts ermöglicht. Und ohne allgemeine Hochschulreife konnte man halt eben nicht sich an der Universität immatrikulieren, musste dann halt häufig in die Schweiz ausweichen, wenn man halt eben schon frühzeitig studieren wollte und einen Abschluss machen wollte. Margarete Behrendt, Jahrgang 1887, hat dann erst eine Lehrerinnenausbildung gemacht, wofür keine Hochschulreife notwendig war, und hat dann erst 1910 das Abitur abgelegt. Also da war sie dann schon über 20 Jahre alt, 23, und hat dann erst anfangen können, Jura zu studieren, hat das dann mit der Promotion abgeschlossen, hat dann eben nach der Möglichkeit des ersten Staatsexamens auch dieses gleich abgelegt. Und dann war natürlich nochmal die Referendarzeit überhaupt erst zu bewältigen. Also mit der Entscheidung 1922, dass das zweite Staatsexamen möglich war, mussten Frauen ja erst nochmal diese mindestens 2, meistens 3 Jahre Referendariat noch absolvieren, bevor sie dann überhaupt zur großen Staatsprüfung sich anmelden konnten. Und sie hat das dann auch gemacht und hat sich dann anschließend als Anwältin in Berlin niedergelassen. In ihrem Fall gab es keine väterliche, wie soll ich es nennen, Beeinflussung, sondern sie stand ganz allein und hat auch das ganz allein durchgezogen. Und das ist schon auch sehr besonders. Wenn Sie dann eine andere Frau nehmen aus dem Deutschen Juristinnenverein, eine der Gründerinnen, Frau Marie Munk, die zu dieser Zeit nicht als Jüdin galt, und das muss deswegen auch diese Unterscheidung jüdische Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft, die aber gleichzeitig eine jüdische Vergangenheit in der Familie hatte und deswegen unter den Nazis halt eben ausgegrenzt wurde, was ja eben mein Fokus war. Ich wollte nicht eine nachträgliche rassistische Schiene aufmachen, sondern ich musste halt eben einbeziehen, was die Nationalsozialisten nachher dann durchgesetzt haben. Marie Munk zum Beispiel, da war der Vater Landgerichtspräsident, und das wird sicherlich mit einen Einfluss gehabt haben, dass sie auch diese juristische Ausbildung absolvieren wollte. Die hatte vorher, bevor das möglich war, in der Wohlfahrt tatsächlich gearbeitet.
Das ist ja auch eine interessante Verbindungslinie jetzt auch schon zu unseren zurückliegenden beiden Podcast-Folgen. Und das war natürlich auch oft auch Ausweichberufe für Frauen, die vielleicht andere Ambitionen hatten, aber nicht die Möglichkeit hatten, die akademische Ausbildung und die akademischen Voraussetzungen zu vollziehen. Also genau, nochmal zurückkommend jetzt auf Ihre Ausführungen. Also die ersten Volljuristinnen haben wir dann sozusagen Mitte der 20er Jahre.
In 24 die allerersten, so praktisch.
Genau, vielleicht können wir da auf dieses kurze Zeitfenster ganz kurz eingehen, weil uns auch interessiert, welche Wege die jüdischen Juristinnen dann gegangen sind, nachdem sie eben als Volljuristin examiniert worden waren. Gab es auch Einzelne, die sich eben auch explizit für jüdische Belange und oder auch für Frauenrechte und Frauenthemen eingesetzt haben?
Ja, da dann wieder Margarete Behrendt, Das ist so mein Joker, den ich immer einsetzen kann im Zweifel da. Sie war sowohl in jüdischen Institutionen tätig, hat aber auch gleichzeitig sich schon in ihrer Dissertation mit dem Güterrecht im Scheidungsverfahren beschäftigt. Insbesondere diese Dissertation war so wegweisend, dass sie für die Gestaltung des Scheidungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland nachher noch nach Kriegsende herangezogen wurde. Und sie war halt eben sehr engagiert. Dazu muss man natürlich sagen, dass Berlin halt auch ein Schmelztiegel war, wo halt eben sehr viele ambitionierte Frauen zusammenkamen, die häufig dann auch im Umfeld zum Beispiel der sozialen Frauenschule von Alice Salomon sich bewegten und in diesem Umfeld auch auf die Professionalisierung von Berufen für Frauen sich ja mit engagiert haben. Und dieses Umfeld spielte bei vielen mit rein, sodass sie halt eben auch Vorträge gehalten haben, Rundfunkvorträge, das war ja ein neues Medium zur damaligen Zeit, und sich insbesondere auch mit der Situation von Frauen beschäftigt haben.
Um jetzt vielleicht sozusagen daran anzuschließen und den Titel Ihres Buches aufzugreifen, das ja heißt Das Ende eines Aufbruchs, und natürlich unmittelbar deutlich wird, dass dieses Ende eines Aufbruchs 1933 beginnt und diese Zäsur eine große Rolle spielt, würde ich trotzdem fragen, war denn dieser Aufbruch dieser kurzen Jahre zwischen 1922 bis 1933 so erfolgreich oder unproblematisch, wie es das Wort Aufbruch nahelegt, oder gab es in der Tat vorher trotzdem ein Fortwirken von Ressentiments oder Einschränkungen, denen jüdische Juristinnen auch in der Weimarer Republik ausgesetzt waren?
Natürlich, also da muss man dann wirklich aber auch sagen, Frauen insgesamt. Ja, Aufbruch soll halt eben heißen, dass wirklich etwas erreicht worden ist und die Frauen auch sich bemüht haben, mit all ihren Kräften auf ihren neuen Beruf einzulassen. Häufig verbunden dann mit Ehelosigkeit. Das war ja etwas, was halt auch im Staatsdienst vorher immer verlangt worden ist. Wenn Lehrerinnen zum Beispiel tätig waren, dann war es klar, dass sie nicht heiraten durften. Das war also in vielen Fällen auch ein mehrfacher Aufbruch, dass sie halt eben versucht haben, Familie und berufliche Tätigkeit unter einen Hut zu bringen und sich halt eben in den diversen Feldern der juristischen Berufsbilder zu etablieren. Da muss man dazu sagen, sich als Richterin zu etablieren, das war schon sehr, sehr kompliziert, weil einfach da halt so viele informelle Ausgrenzungsmechanismen gewirkt haben, gegen die man sich auch nicht wehren konnte, schlicht und ergreifend. Mir steht ein Beispiel vor Augen, den Namen möchte ich jetzt hier explizit nicht nennen, wo eine junge Frau im Gericht tätig war als Assessorin, also noch praktisch in der Warteschleife, bis sie eine Planstelle als Richterin hätte bekommen können. Und sie hatte im Gericht mitbekommen, dass man zu Geburtstagen halt immer eine Flasche Weinbrand oder Schnaps mitgebracht hat. Und als sie dann Geburtstag hatte, hat sie gedacht, na okay, mache ich es genauso. Und das hat ihr prompt den Eintrag in ihrer Personalakte eingebracht, dass sie als Alkoholikerin gilt, ne? Also dem Alkohol zugeneigt ist, wo halt eben völlig klar war, für Frauen gelten andere Regeln als für Männer. Das, was ansonsten üblich war, wurde ihr persönlich angekreidet. Und dass solche Beurteilungen, gegen die konnte man sich ja auch nicht zur Wehr setzen. Insofern ist die Erna Schäffler, zur damaligen Zeit noch Hasslerer, eine besondere Person, denn sie hatte damals schon eine Richterstelle inne. Und gleichzeitig die Alternative, der akademische Weg war auch praktisch sehr, sehr steinig. Es gab 33 genau eine Frau, die eine Habilitation abgeschlossen hatte, aber keinen Ruf erlangt hatte. Und ansonsten gab es in der Form dann natürlich auch keine weiblichen Role Models als Lehrende. Und ja, insofern war dann für viele eben der Anwaltsberuf das Einzige, was sich ihnen eröffnete. Und diese Rolle wiederum war dann in der Organisation relativ kompliziert, denn ein Anwaltsbüro, also eine Kanzlei, war in der Regel ausgestattet mit einem Büroleiter, explizit in der männlichen Rolle.
Ja, das klingt danach, dass eigentlich gerade wirklich der Aufbruch erst vollzogen worden war, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre im Prinzip, und dann, der ja dann auch schon wieder im Keim erstickt wurde, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Und genau diese Zäsur, dieser Bruch steht ja auch im Mittelpunkt Ihres Buches. Vielleicht können Sie kurz erläutern, welche Einschnitte sich unmittelbar dann 1933 ergaben für jüdische Juristinnen, natürlich auch für Juristen.
Also April 33 wurde halt eben gleich Anfang des Monats das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Parallel dazu wurde das Gesetz zur Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlassen. Und beide Gesetze beinhalteten die Ausgrenzung von Juden oder Jüdinnen in den jeweiligen Berufen. Im öffentlichen Dienst, also im Justizdienst, wurde das relativ schnell vollzogen. Es mussten also die Unterlagen eingereicht werden zu den familiären Verhältnissen. Und es wurde ja dann nach der Großelterngeneration gefragt. Beide Gesetze, sowohl das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums als auch das Gesetz zur Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, sahen Ausnahmen vor für Juden und Jüdinnen, die aber halt eben für jüdische Frauen gar nicht wirken konnten. Denn die Ausnahmen gingen dahin, dass jemand Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs war. Das war halt eben für Frauen nicht möglich gewesen. Oder dass sie halt eben Altbeamte waren. Auch 1914 und 1914 halt eben bereits ein Amt bekleideten. Auch das war für jüdische Frauen nicht möglich, sodass sie halt eben aus dem Justizdienst in der Regel sofort entlassen wurden, nachdem vorher schon Beurlaubungen ausgesprochen waren. Für Anwältinnen war es ähnlich gestaltet. Da auch konnten sie nicht Frontkämpfer gewesen sein und sie konnten auch nicht Altanwälte eben vor 1914 bereits zugelassen gewesen sein, weil sie zu dem Zeitpunkt noch gar keine Volljuristinnen sein konnten. Und das bedeutete tatsächlich, dass alle diejenigen, die eine Position innehatten, aus dem Dienst entlassen wurden, beziehungsweise ihre Zulassung als Anwältin entzogen wurde. In Berlin gab es von den über 1.800 jüdischen Anwälten insgesamt und Anwältinnen 19 Frauen. Also man ist eine sehr bescheidene Zahl, aber absolut die höchste Zahl und auch der höchste Anteil im gesamten Deutschen Reich zur damaligen Zeit. Und von diesen 19 wurden 18 sofort dem wurde sofort die Zulassung entzogen, mit einer einzigen Ausnahme. Und diese Ausnahme war Hanna Katz, die tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt die einzige jüdische Juristin noch im Deutschen Reich war, die tätig sein durfte. Und das war halt eben eine Sondersituation. Das wurde auf höchst ministerielle Weise entschieden, denn sie bekleidete in einem internationalen Komitee zum Warenzeichen die Position einer Schriftführerin. Und dafür war es notwendig, dass sie eben als Juristin aktiv war. Nun wäre es so gewesen, wenn sie eben ihr die Zulassung entzogen worden wäre, wäre halt eben die Position für Deutschland entfallen und es wäre halt ein Brite nachgerückt. Und da war dann halt eben das Kalkül von deutscher Seite her, dass man lieber in Kauf nahm, dass eine Frau auf diesem Posten saß, eine jüdische Frau zudem, als dass halt eben ein Brite da nachgerückt wäre.
Also zu diesem Zeitpunkt haben die nationalen Belange dann sozusagen noch die rassistisch-antisemitische Ausgrenzung überwogen, wobei das ja auch nur eine Zeit lang dann noch auf diese Weise ging, nehme ich an. Irgendwann war sicherlich auch für Hanna Katz dann Schluss.
Nein, tatsächlich, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Natürlich hatte sie auch gute Kontakte und man hat gesagt, ja, wir sind darauf angewiesen, auf ihre Tätigkeit. Und das ist auch das Merkwürdige, dass halt eben von deutscher Seite ihr auch so viel Loyalität zugestanden wurde, dass man dachte, okay, die kann da auf der Position bleiben. Sie durfte tatsächlich sogar nach dem allgemeinen Berufsverbot für jüdische Anwälte nach 1938 noch weiter ihre Tätigkeit ausüben, damit sie nicht von ihrem Posten entbunden wurde in diesem internationalen Komitee.
Ja, wirklich ein sehr ungewöhnlicher Fall in jeder Hinsicht. Ja, vielleicht können wir kurz noch den Blick auf zwei andere Juristinnen lenken, Anita Eisner und die Margarete Behrendt, die ja schon mehrfach erwähnt wurde, weil an den beiden Beispielen zeigen sie ja auch in ihrem Buch, dass sich ja manche Juristinnen auch einsetzten für die Möglichkeiten von Auswanderung und Flucht für eben jüdische Menschen auch zu unterstützen und auszuloten. Und vielleicht können Sie ein bisschen was sagen dazu, wie sich das konkret ausgestaltete und um auch auf den Titel unserer Staffel zurückzukommen, ob Sie in diesem Zusammenhang auch von Widerstand sprechen würden.
Ja, das ist natürlich eine hochkomplizierte Frage. Fangen wir mal einfach damit schlicht an. Was haben die beiden nach 33 gemacht? Beide waren Anwältinnen vorher gewesen, ganz wichtig, waren von daher auch sehr unabhängig, hatten beide keine Familie und mussten halt auch von daher gucken, wie sie für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Anita Eisner übernahm dann Hausverwaltung und Grundstücksverwaltung von jüdischen Menschen, die halt eben emigrierten. Das war teilweise keine einfache Aufgabe, denn sie wurde öfter auch zur Gestapo einbestellt und musste sich erklären, was sie für die Einzelnen da für Aufgaben übernahm. Das fällt schwer als Widerstandshandlung zu deklarieren. Es war für mich eine Form der Selbstbehauptung, dass sie auch gerade innerhalb des jüdischen Kollektivs darauf geachtet hat, dass die jeweiligen Interessen nicht völlig untergingen. Und das Gleiche gilt für Margarete Behrendt, die halt eben in jüdischen Gemeinden aktiv war, auch deren Interessen vertreten hat juristisch und dann halt eben aber auch in verschiedenen Tätigkeiten aktiv war, wo sie dafür gesorgt hat, dass halt eben auch Frauen zu ihrem Recht kamen. Aber das Entscheidende ist, dass von beiden keine Unterlagen über die Zeit überliefert sind. Und das ist natürlich insgesamt immer bei der Frage auch Widerstandstätigkeit kompliziert. Natürlich wird jemand, der Widerstand geleistet hat, darüber kein Tagebuch geführt haben oder vielleicht so ein Kollegbuch, wo alles dokumentiert wurde. Insofern haben wir heute das Problem, dass wir nicht genau sagen können, war das jetzt eine reale Widerstandstätigkeit, die Aktionen, also sie war halt eben für die Zentralwohlfahrtsstelle auch tätig der jüdischen Gemeinden, aber ich würde es erstmal mit dem Begriff der Selbstbehauptung umschreiben.
Ja, vielen Dank und vielleicht gleich nochmal an Margarete Behrendt anschließend oder an den Lebensweg von ihr anschließend und auch noch mit Blick auf Hannah Katz, über die wir auch schon gesprochen haben. Beide sind ja, und ich vermute, sie werden nicht die einzigen gewesen sein, beiden gelang ja dann die Flucht in die amerikanische Emigration, ins amerikanische Exil. Und das wirft natürlich unmittelbar die Frage auf, ob sie dort als Juristin die Möglichkeit hatten, an ihren Beruf anzuschließen oder in irgendeiner anderen Form innerhalb des juristischen Bereiches tätig zu sein. Oder ob das nicht neben sozusagen allen Problemen und Herausforderungen der Emigration auch möglicherweise auch durch unterschiedliche Rechtstraditionen eingeschränkt war.
Also da möchte ich noch mal kurz ergänzen, Margarete Behrendt konnte nicht direkt in die USA gehen, sondern sie musste halt eben über Südamerika halt eben den Weg sich suchen, was auch nicht unproblematisch war, weil sie da erkrankte. Das hat man häufiger natürlich gehabt, dass Frauen, die dann geflohen sind, auch unter den neuen Rahmenbedingungen erkrankten, keine Möglichkeiten hatten, finanzieller Art sich ausreichend medizinische Hilfe zu sorgen. Und Margarete Behrendt hat zum Beispiel dann versucht, in Chile als Sprachlehrerin zu arbeiten, was nur sehr kärglicher Einnahmen gebracht hat. Gut, und als sie dann in die USA gelangte, war zwar, konnte sie ein bisschen besser medizinisch, beziehungsweise waren insgesamt die hygienischen Bedingungen besser, sodass es ihr gelang, da einigermaßen gesund zu werden. Aber ihre finanzielle, materielle Situation gestaltete sich weiterhin äußerst dramatisch. Sie arbeitete in einer Postsortierstelle als Haushaltshilfe in allen möglichen, wirklich untergeordneten Tätigkeiten. Und das ist ja das Erstaunliche, sie war ja zu dem Alter nicht mehr taufrisch, ne? Das muss man ja auch nochmal einbeziehen. Also sie war halt da dann schon über 50 und hat dann ernsthaft im Abendstudium nochmal Jura in den USA studiert, was eine besondere Herausforderung darstellte, weil sie dann tagsüber arbeiten musste, sich automatisch das Studium verlängerte, als wenn sie Vollzeit hätte studieren können. Und dann legte sie halt eben, da muss man jeweils dann halt ein Bar-Examen ablegen, um halt zur Anwaltskammer zugelassen zu werden, legte sie halt eben nach dem Studienabschluss auch das Bar-Examen ab und wurde dann Anfang der 50er Jahre, also da war sie dann bereits über 60, ließ sie sich nochmal als Anwältin nieder, um dann relativ schnell festzustellen, dass man nicht auf sie gewartet hatte und dass ja sie eigentlich kaum Einnahmen erzielen konnte, war dann eigentlich wahrscheinlich glücklich, dass sie eine Stelle bei der Stadt von New York erlangen konnte als Junior Attorney, Junior im Alter von über 60 Jahren. Und man kann das dann in ihrem Restitutionsantrag ganz genau nachlesen, dass sie schreibt, dass sie nicht in der Lage ist, ausreichend Einkünfte zu erzielen, um ihr Leben eigentlich zu bestreiten. Selbst mit diesem Einkommen dann in der Stelle bei der Stadt New York. Hannah Katz auch, wurde auch nochmal Juristin und ließ sich ebenfalls nochmal als Anwältin nieder. Und da muss man dann auch sehen, dass dann günstig war, dass die Bundesrepublik Deutschland Entschädigungs- oder Wiedergutmachungsgesetze erlassen hat. Wiedergutmachung ist ein komplizierter Begriff, den ich immer ungern verwende.
Ja, das ist immer diese komplexe Exilgeschichte, die sich ja in verschiedenen Variationen auch in den unterschiedlichsten Berufsbildern immer wieder zeigt und auch dieses Arbeiten müssen in Berufen, für die die Personen vollkommen überqualifiziert waren. Genau, und dann eben der lange Kampf, ja, um irgendeine Form von Entschädigung, auch wenn das natürlich ein völlig unzureichender Begriff ist und bleibt. Nun war diesen beiden Frauen wenigstens die Flucht gelungen. Das kann man natürlich nicht von allen sagen. So scheiterte Charlotte Arnheim auch an dem Versuch, nach Shanghai zu gelangen, um eine weitere Juristin zu nennen. Und sie wurde stattdessen gemeinsam mit ihrem Kollegen und Ehemann Julian Schachjan deportiert und im Ghetto Riga von den Nazis ermordet. Vielleicht können Sie auch ganz kurz was zu ihr sagen und zum Weg dieses Ehepaars.
Ja, auch da sind die Unterlagen äußerst spärlich. Also ich war glücklich, ein Foto von ihr zu entdecken. Und das wurde in einem Reader des Anwaltstages auch tatsächlich abgedruckt, das eingereicht wurde mit einem Antrag auf Einreise nach Harbin in China. Sie hat dann letztendlich das entsprechende Visum nicht erlangt, mit der Folge, dass sie in Deutschland bleiben musste. Und man kann nur hoffen, das ist immer so die individuelle Situation, dass sie vielleicht noch ein kleines privates Glück mit ihrem Ehemann gefunden hatte, der ja Kollege gewesen war. Aber beide wurden dann, nachdem die Deportationen eingesetzt hatten, direkt ins Ghetto Riga verschleppt und wahrscheinlich da umgehend ermordet. Es gibt keine Zeugnisse sonst weiter von ihrem Leben, halt eben bis zur Deportation. Das ist für mich auch ein Phänomen gewesen, dass wirklich einerseits relativ viele Unterlagen noch überliefert und zu finden sind, andererseits aussagekräftige Unterlagen über die Zeit, die in der Zeit entstanden sind, oftmals nicht gefunden werden konnten, weil sie komplett vernichtet worden sind, so dass man halt eben dann sich auf die Antragsunterlagen beziehen muss zur Restitution. Und bei denjenigen, die ermordet worden sind, wo die Familien komplett ermordet worden sind, existieren halt eben gar keine Unterlagen in individualisierter Form.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, das ist natürlich auch nochmal wichtig, sich das klarzumachen, wie viele Biografien gar nicht nachvollziehbar sind, eben auch infolge des Vernichtungsprozesses, der nationalsozialistischen Massenvernichtung. Und das ist ein Teil dieses Themas, das natürlich immer mit präsent ist. Gleichzeitig würde ich gerne noch auf eine andere Person zu sprechen kommen, weil sie gewissermaßen also ich glaube, einerseits eine Person ist, zu der es sicherlich viele Unterlagen gibt, und andererseits, weil sie auch eine recht schillernde Biografie hat, und zwar Hilde Neumann, geborene Rosenfeld, ich glaube, die Tochter von Kurt Rosenfeld, und auch die ehemalige Partnerin von auch sehr bekannt Otto Kirchheimer. Das, was mich unmittelbar an ihr fasziniert hat, ist, dass sie ja ins mexikanische Exil gelangte. Und das ist schon ein sowieso faszinierender Ort, weil das ja ganz gut erforscht ist, das jüdisch-kommunistische Exil in Mexiko. Und meine Frage ist eigentlich, inwiefern kann man sie dort verorten als Juristin? Inwiefern ist sie Teil dieses jüdisch-kommunistischen Exils in Mexiko, das jetzt ja jetzt auch nochmal neu durch die Biografie von über Leo Zuckermann von Philipp Graf erforscht ist? Und bei Leo Zuckermann ist es ja auch so, dass er Anwalt ist und in Mexiko tätig. Und meine Frage ist, kann man Hilde Neumann in diesem Kontext verorten, zumal sie ja dann auch später in die DDR remigriert ist?
Ja, natürlich, die Zirkel waren ja relativ eng in Mexiko, das muss man ja sagen. Aber sie hat, anders als Zuckermann, wobei ich tatsächlich die Biografie noch nicht gesehen habe, also da muss ich jetzt passen, vielleicht sind da neue Erkenntnisse drin, die ich noch nicht kenne. Aber meines Wissens hat sie nicht als Juristin in Mexiko gearbeitet, sondern eher journalistisch sich betätigt. War natürlich im Heinrich-Heine-Club und in diesen ganzen Organisationen, die da ja gewirkt haben. Und natürlich, wie gesagt, das waren ja sehr eng und verbundene Zirkel. Und da war sie halt eben eine Vertreterin. Und insofern, sie war Sozialistin. Und verstand sich nicht als Jüdin, das muss man ganz klar sagen. Sie war Sozialistin, und das ist ja auch ein Punkt, der halt eben für eine demokratische Selbstdefinition entscheidend ist. Also das war halt eben einschneidend bei den Nazis, dass sie halt gesagt haben, es ist egal, wie du dich siehst, ob du dich als Christin oder als Dissidentin, eben als jemand ohne Bekenntnis siehst, wir haben die Macht zu entscheiden, dich zu definieren. Und sie selbst hätte sich sicherlich nicht als Jüdin definiert, sondern das kam halt eben aus ihrem politischen Bewusstsein heraus, dass sie halt jegliche Religion abgelehnt hat. Und insofern hat sie halt eben diese Verfolgungsgeschichte einer Jüdin gehabt, aber hat sicherlich natürlich ihr politische Tätigkeit da höher nochmal in ihrem eigenen, ja, in ihrer eigenen Einschätzung gewertet. Und in Mexiko bewegte sie sich da völlig klar in diesen kommunistischen Zirkeln und ging deswegen auch natürlich voller Überzeugung in die DDR, was halt sehr wenige der Juristinnen gemacht haben, die, ich glaube, es waren nur 2 oder 3 von denen, die ich untersucht habe. Und ja, hat sich dann halt auch voll darauf eingelassen, hat eben auch anfangs in der Ausbildung von den neuen Juristen in der DDR mitgewirkt, war dann aber nur wenige Jahre, 3 Jahre, glaube ich, direkt an einem Gericht tätig und hat sich dann mehr auf juristische Publikationen verlegt. Und man muss dazu sagen, sie wird auch schon länger krank gewesen sein und ist ja dann auch 59 bereits gestorben. Also das ist sich etwas, was halt eben auch immer übersehen wird, dass Emigration, Exil, Flucht, aber auch Untertauchen, wie bei Anita Eisner, immense Schäden am Organismus der Einzelnen verursacht haben, sodass sie häufig auch einfach physisch sehr früh nicht mehr in der Lage waren zu leben. Also Anita Eisner starb mit 50. Und das war, nee, sogar 49. Sie hat nicht ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und das wird immer so unterschätzt, als wenn man irgendwie auf einen Luxusliner steigt in Southampton, nachdem man irgendwie ins UK geflogen war und dann halt eben irgendwo an Land ging und dann unter prima Bedingungen sich sein neues Leben versucht hat zu gestalten. Nein, so war es nicht. Es waren harte Bedingungen, überhaupt am Leben zu bleiben. Und vielen gelang es nicht, zum Beispiel Dorothea Kotziesner, die ist in Chile jämmerlich gestorben und ihr Sohn, der damals noch keine 10 Jahre alt war, der musste dann ins Kinderheim, bis er dann nach Kriegsende erst zum Vater nach Australien kommen konnte. Und in der Form gibt es ganz viele Biografien.
Ja, ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch über diese Beschwerlichkeiten und die dramatischen Situationen, die sich auch mit dem Exil verbunden haben, die immer im Blick zu behalten, weil das sonst vielleicht verdeckt wird durch Worte wie das Exil als Erkenntnisraum oder als Möglichkeit. Und das geht natürlich dahinter verloren, was das für dramatische Lebenswege waren und was für existenzielle Einschnitte in jeder
Muss
Form.
Ich auch nochmal drauf hinweisen, dass die Situation für Frauen immer noch mal eine andere war. Also ich kenne Frauen, die im KZ überlebt haben, die jahrelang nicht in der Lage waren, Kinder zu empfangen, weil sie halt eben durch die Mangelernährung und die extremen physischen Bedingungen gar nicht, hat der Körper einfach das abgeschaltet. Aber auch andere Frauen, wie Anna Proskauer, die dann entschieden haben, nee, unsere Situation ist so unsicher, hier können wir kein Kind in diese Situation hineinbringen. Und die dann einen Abbruch auf dem eigenen Küchentisch erleben mussten, weil natürlich in den jeweiligen Ländern das nicht ohne weiteres gestattet war, einen Abbruch vorzunehmen. Und ja, das war halt eben für Frauen noch mal eine besondere Situation.
Ja, auch wieder ein Beispiel für eine wirklich vielfach gebrochene Biografie. Und eben auch diese Unmöglichkeit, einfach zurückzukehren, was ja auch manchmal so suggeriert wird, ja, im Exil gewesen, überlebt und dann zurückgekommen und dann, ja, ging es so weiter wie vorher und das war wohl in keinem Fall so und auch nicht bei Anna Proskauer. Ja, ein hochspannendes Thema, was Sie da ja jetzt auch schon über einen langen Zeitraum bearbeiten und dabei immer wieder neue Details zutage fördern. Und deshalb nochmal die Frage, würden Sie sagen, dass Sie da auch eine allgemeine Wahrnehmung sensibilisieren konnten? Wie sehen Sie die Rezeption auch gerade in juristischen Fachkreisen dieses Themenkomplexes? Ich glaube, gerade der Juristinnenbund hat sich da ja auch mehrfach auch für dieses Thema interessiert. Würden Sie sagen, Sie und wir sind da weitergekommen in den als Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren?
Ja, den individuellen Beitrag möchte ich jetzt nicht allzu hoch hängen, aber es sind natürlich Diskussionsprozesse in Gang gekommen, was wichtig ist. Diskussionsprozesse, die über Jahre hinweg aufgrund von personellen Kontinuitäten unterdrückt worden sind, beziehungsweise einfach nicht stattgefunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Und insofern kann ich sagen, dass wir heute schon etwas weiter sind. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein völlig neues Bewusstsein zur Vergangenheit entwickelt wurde. Ich finde halt eben es beglückend, das muss ich wirklich sagen, dass junge Juristinnen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in den Beruf gehen und sich orientieren und teilweise eben unbelastet von den vorangegangenen Zurückweisungen halt eben arbeiten.
Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer eine Frage, die gewissermaßen themenunspezifisch, nicht ganz themenunspezifisch ist, aber die wir doch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podcasts richten. Nämlich die Frage vor dem Hintergrund des Gesprächs und der Themen, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, wo es sich lohnen würde, diesen Podcast zu hören.
Also da fallen mir zwei Orte ein. Zum einen muss ich sagen, ich liebe das Brandenburgische Landeshauptarchiv in Potsdam, in Golm. Da kann man unten in der Lounge halt eben sehr schön auch sitzen und sich einen Podcast anhören und denken, dass da unzählige Restitutionsunterlagen, aber auch Personalakten von Juristen und Juristinnen, die Juden waren und als Juden ausgegrenzt wurden oder eben die jüdischer Herkunft waren und deswegen ausgegrenzt wurden, liegen. Das, finde ich, ist ein sehr schöner Ort insgesamt. Und dann, wenn man in Berlin ist, das ist Brandenburg, das andere ist Berlin, wenn man in Berlin ist, dann bietet sich der Park vor dem Kammergericht an, der Kleistpark. Da hat man also den direkten juristischen Bezug zu, ja, dem höchsten Berliner Landesgericht oder Oberlandesgericht in dem Fall, das Kammergericht, mit einer sehr langen Tradition. Und das ist auch insgesamt ein sehr schöner Ort, wo man dann bei schönem Wetter draußen sitzen kann.
Ja, vielen Dank für diese juristischen Ortsempfehlungen, für diese Hörempfehlungen. Frau Latwig-Winters, wir danken Ihnen sehr für dieses hochinteressante Gespräch und verlinken auch in den Shownotes verschiedene Literatur- und Ausstellungshinweise für diejenigen, die gerne weiterlesen und weiter sich mit diesem Thema befassen wollen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.